Er hat eine sehr interessante Aussage getätigt. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Lämmer zu führen, sondern um Löwen zu wecken.
Ja, das ist, man muss sagen, dass sein Marketing natürlich schon spitze ist. Also sehr radikal, ja, deswegen, er möchte keine Lämmer führen. Er möchte den Leuten ihre Freiheit zurückgeben, die Eigenverantwortung zurückgeben. Das heißt, er möchte sie zu Löwen machen. Löwe ist natürlich ein, als Symbol ist das jemand, ein Tier, was natürlich sehr autonom ist, seinen eigenen Willen hat und auch, ja, dessen Freiheit man nicht so einfach einschränken kann.
Professor Bagus, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Ja, vielen Dank, Herr Michailo, für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Sie haben, glaube ich, den Nerv der Zeit am besten getroffen, indem Sie das Buch über die Ära Milei rausgebracht haben, weil der Mann bewegt zurzeit alle Kreise aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Emotionen, entweder positiv oder sogar wütend. Und ich freue mich einfach, über diese Menschen und über die Entwicklungen in Argentinien zu sprechen. Ich habe bewusst 1,5 Jahre gewartet, um wenigstens ein gewisses Zwischenfazit ziehen zu dürfen, auch wenn man zurzeit noch vielleicht zu früh ist, ein abschließendes Urteil zu bilden. Aber ich würde gerne mit Ihnen über ihn, über den Weg in Argentinien reden und vielleicht das, was das für die westliche Welt bedeutet. Und kurzes Verständnis oder kurze Verständnisfrage für mich. Wie kamen Sie dazu, sich mit ihm zu beschäftigen, auch wenn Sie aus dem spanischen Umfeld stammen? Was war der Impuls?
Ja, wir sind ja Kollegen. Ja, wir sind beide Professoren der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und es ist ein relativ kleiner Zirkel. Also die Mehrheit der Ökonomen sind nicht Österreicher, die sind Keynesianer oder Neoklassiker oder Monetaristen, so dass man sich untereinander schon kennt, auch in der spanischsprachigen Welt. Und dann 2021 hat ein Student von mir vorgeschlagen, in meine Vorlesung in unserem Masterstudiengang zur Ökonomie der österreichischen Schule verschiedene auswärtige Dozenten über Zoom zuzuschalten oder einzuladen. Und da war Javier Milei dabei. Und da haben wir uns dann kennengelernt, da hat er meinen Studenten erklärt, warum er in die Politik gegangen ist. Und so waren wir eben in Kontakt. Und dann habe ich ihn eingeladen, auch ein Kapitel zu einer Festschrift beizusteuern für meinen Doktorvater Jesus Huerta de Soto. Milei verehrt ihn auch sehr und hat ihm auch vor kurzem im April, da waren wir in Argentinien, ein Orden verliehen in der Casa Rosada. Im Regierungssitz. So, und da war er ganz froh, dass er da auch ein Kapitel beisteuern konnte. Und so waren wir eben persönlich im Kontakt, bevor er eigentlich angetreten ist als Präsidentschaftskandidat und haben uns dann auch 2022, also das erste Mal persönlich getroffen und haben uns dann direkt gut verstanden. Und dann, als er dann Präsident wurde, da war mir natürlich klar, dass in Deutschland da ein bestimmtes Narrativ auch erzählt werden würde, von wegen Ultra-Rechts oder Ultra, was auch immer, hauptsächlich Ultra und Radikal und gegen die Armen und so weiter. Und da habe ich gedacht, es wäre ja angebracht, dann das Phänomen Milei auch mal den Deutschen zu erklären. Und daher die Idee des Buches.
Vielleicht greifen Sie kurz den Kontext von Argentinien auf, weil ich glaube, vor ein paar hundert Jahren war das ein Land, das reicher war als Deutschland und ein Anziehungsmagnet für viele Migranten, die ein besseres Leben gesucht haben. Und in den letzten Jahrzehnten war das leider nicht mehr der Fall. Und das war auch der fruchtbare Boden für seinen Aufstieg. Aber wenn man die geschichtliche Einwertung nicht vornimmt, versteht man auch nicht, wieso er da mit diesen Botschaften so einen Aufstieg vielleicht bewerkstelligen konnte.
Ja, Argentinien war Ende des 19. Jahrhunderts eines der reichsten Länder der Welt. Es war ein Einwanderungsland. Es war reicher als Frankreich oder Deutschland und Die Leute stellten sich dann die Frage, wandere ich aus in die Vereinigten Staaten oder nach Argentinien? Das war damals mehr oder weniger gleichwertig. Und bis in die 20er Jahre hinein war Argentinien auch noch eines der reichsten Länder der Welt. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und dann begann der langsame Abstieg, der dann durch den Peronismus, Juan Perón, ja, der ist ja auch bekannt in Deutschland durch das Musical von Andrew Lloyd Webber, Don't Cry for Me Argentina, ja, mit Eva Perón. Das war ein sehr sozialistischer Präsident. Vor allen Dingen auch seine Frau Evita Perón war sehr, sehr sozialistisch unterwegs und schon 1945 ist er gewählt worden, Juan Perón. Da hat er angefangen mit den Gewerkschaften zu koalieren und hat eben auf das Konzept der sozialen Gerechtigkeit gesetzt oder das sogenannte Konzept der sozialen Gerechtigkeit, was so eben Milei auch scharf kritisiert. Und dann begann der Abstieg sich zu beschleunigen. Es gab mehrere Hyperinflationen. Insgesamt wurden 13 Nullen beim Peso gestrichen seit der Einführung der Zentralbank 1935. Es gab immer wieder große Wirtschaftskrisen. Es gab den Corralito 2001, als die Bindung zum Dollar aufgeheben worden musste, mit großen Unruhen. Der Präsident musste über Hubschrauber aus der Casa Rosada fliehen. Das hat sich ins kollektive Bewusstsein der Argentinier auch eingeprägt. Und danach kam dann sogar noch der Kirchnerismus mit Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner, die jetzt kürzlich dann rechtskräftig verurteilt wurde wegen Korruption. Und das war eben ein besonders korruptes, ja, auf Nepotismus und Bestechung aufgebautes demokratisches Regime. Die waren ja demokratisch gewählt. Und die haben dann sind nochmal weiter nach links abgebogen. Und Cristina hat dann auch auf den Wokismus gesetzt, also Genderismus und Privilegien für Minderheiten und so weiter. Dann kam Macri, das war Mauricio Macri wurde dann als Mitte-Rechts-Politiker 2016 gewählt. Der Pro-Partei, das ist mehr oder weniger CDU, vielleicht in Deutschland, das war am nächsten vielleicht. Und da wollten die Argentinier dann was anderes machen, aber sie stellten fest, es war wieder das Gleiche. Ja, der Macri hat sich nicht getraut, wirklich große Reformen anzugehen. Vor allen Dingen hat er sich nicht an die Staatsausgaben getraut. Ja, und das ist eben, was Milei auch immer richtig sagt. Letztlich sind es die Staatsausgaben, die auf den Schultern der Bürger ruhen. Wie sie dann finanziert werden, ist eine andere Sache. Die Staatsausgaben können durch Steuern finanziert werden oder aber auch durch Inflation, wie es in Argentinien der Fall war. Ja, und wenn man, aber die Inflation, die liegt eben auch auf den Schultern der Bürger. Ja, das ist vielleicht noch eine schwerere Last als die Steuern. Ja, letztlich, wenn man diese Last begrenzen oder vermindern möchte, dann muss man die Staatsausgaben kürzen. Und das hat Macri nicht gemacht. Er ist dann gescheitert. Ja, die Reformen sind gescheitert. Es kam nicht der verhoffte Aufschwung, die Kehrtwende. Dann kam nochmal ein kirchneristischer Präsident mit Cristina Fernández de Kirchner als Vizepräsidentin. Die Corona-Krise kam mit einem der längsten und härtesten Lockdowns überhaupt weltweit. Und die Inflation beschleunigte sich 2023 immer weiter. Und dann kam Milei, ja, der schon ein Phänomen war, ein TV-Phänomen war, und kam dann mit der Botschaft, diesmal probieren wir es mit etwas völlig anderem. Diesmal probieren wir es mit den Ideen der Freiheit. Und am Anfang, sagte er, am Anfang wird es auch wehtun, ja, den Staat zurückzudrängen. Da wird es zu einer Krise kommen, aber am Ende des Tunnels wird sich diesmal das Leiden lohnen. Ja, vorher hat sich das Leiden nie gelohnt, aber diesmal wird es sich lohnen. Ich möchte Argentinien zum freiesten Land der Welt machen und wieder zu einer Wirtschaftsmacht. Ich möchte wieder zurück, wo Argentinien am Ende des 19. Jahrhunderts stand. Und dafür ist er dann gewählt worden.
Und das war ein Phänomen, weil er eigentlich nicht aus der Politik kommt. Das war ein Professor der Ökonomie. Und das erste Mal ist er in Erscheinung, ich glaube, im Jahr 2014. getreten durch seine sehr scharfe Rhetorik in den Talkshows, wenn ich mich nicht irre. Ja, und da, so wie immer, man lädt in die Talkshows Leute, die laut, schlau und vielleicht für etwas stehen, was Mainstream nicht hören möchte. Sowas bei ihm auch, vermute ich.
Ja, also er hat über 25 Jahre hat er an Universitäten gelehrt. Seine Leidenschaft ist eigentlich die Ökonomie. Ja, wie die meinige. Er in seinem Twitter-Account steht auch immer noch als Beschreibung Economista, also Ökonom, also nicht Präsident von Argentinien oder so, das, was ihn definiert. So, und er wollte auch nie in die Politik gehen. Er hat dann 2014, wie Sie richtig sagen, begonnen, eine mediale Karriere neben seiner Lehrtätigkeit zu haben und Beratertätigkeit. Da hat er seinen ersten TV-Auftritt gehabt. Und er hat eben Quote gebracht, ja, weil er so, ja, so laut war, so ja, polarisiert hat. Er hat den Politiker, mit dem er gesprochen hat, eben gesagt, ihr seid Parasiten, ihr lebt auf Kosten der hart arbeitenden Bevölkerung. Und das hat Quote gebracht. Deswegen hat man ihn auch weiter eingeladen. Man hat ihn auch unterschätzt. Ja, also wenn die Linken damals gewusst hätten, was auf sie zukommt, dann hätten sie bestimmt gecancelt, wie man heute sagt, aber sie haben ihn vielleicht so als Art Clown gesehen, der die Quote bringt, aber nicht ernst genommen. Ja, und das war ein großer Fehler. Aus ihrer Sicht natürlich, dass sie ihn ernst genommen haben. Irgendwann war er dann zu beliebt, dass man ihn, dann war er zu groß geworden. Ja, es war tatsächlich so, dass ungefähr 2020 dann tatsächlich linke peronistische Politiker gefordert haben, ihn zu zensieren. Ja, die haben das nicht direkt gesagt, die haben eben gesagt, ein wilder Lauter mit einer riesigen Mähne als Frisur, der stellt Forderungen auf, die das demokratische System gefährden, wie auch immer sie das geframed haben. Auf jeden Fall war es auf ihn gemünzt und dann hat er eben, war das mit ein Grund, warum er in die Politik gegangen ist, weil ohne die Fernsehauftritte wäre eine seine Einnahmequellen versiegt. Ja, er hatte nämlich diese Popularität erreicht durch diese Fernsehauftritte und deswegen wurde er zu Vorträgen eingeladen für ein Honorar. So, das heißt, das hing von den Fernsehauftritten hing seine Popularität und sein Einkommen indirekt ab. So, wenn man ihn jetzt zensiert, dann hat er das nicht mehr. Ausweg, ich gehe in die Politik. Ja. Und das ist also sozusagen nach hinten losgegangen, dieser Versuch, ihn zu zensieren, und er ist dann in die Politik gegangen und ist Präsident geworden.
Vielleicht dann, um nochmal zu reflektieren, welche ökonomische Schule er vertritt, weil er begann wie ein klassischer Ökonom, glaube mit keynesianischer und neokeynesianischer Schule. Vielleicht könnten Sie das ein wenig in Kontext bringen, das heißt klassischer Keynesianismus, dann Ordoliberalismus oder soziale Marktwirtschaft, was wir in Deutschland so gut kennen, und dann diese österreichische Schule, die eigentlich auch Einfluss auf soziale Marktwirtschaft hatte, dass man das gut nachvollziehen kann, worum es geht. Und vielleicht Sozialismus auch als extrem, quasi österreichische Schule und Sozialismus sind, glaube so richtig auf unterschiedlichen Spektren der ökonomischen Vernunft oder Unvernunft zu finden. Ja.
Ja, genau. Also er hat eine ganz klassische Ausbildung gehabt als Ökonom. Das heißt, er ist mit der neoklassischen Schule und den Keynesianern, den unterschiedlichen Spielarten, Neo-Keynesianismus und so weiter auch in Berührung gekommen. Und er war eben dann auch, sagt er selbst, zu Beginn Keynesianer, hat sich dann durchgearbeitet mehr zum Monetarismus, zu Milton Friedman und hat dann ungefähr auch 2013, 2014 die österreichische Schule entdeckt, in dem nämlich ein Mitarbeiter oder Freund von ihm hat ihm einen Artikel von Myro Rothbard, ja, das ist der große Austrian Economist der USA im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat ihm einen Artikel von ihm gegeben über Monopoltheorie. Und dann hat er den 100-seitigen Artikel dann in 3 Stunden durchgelesen und ist danach zu dem Schluss gekommen, dass alles, was er vorher über Monopoltheorie gelehrt hatte, grundlegend falsch war. Ja, also er hat diese Größe, sich dann einzugestehen, Fehler einzugestehen und auch, dass er falschen Ideen angehängt ist. Und dann hat er daraufhin gesagt, das ist ja sehr interessant, jetzt möchte ich mehr über diese österreichische Schule erfahren, ist dann zu einer Buchhandlung gefahren, die auf Bücher dieser Schule spezialisiert ist und hat alle Bücher gekauft, die da verfügbar waren, ist am nächsten Tag nochmal zurückgekommen mit noch mehr Geld und hat dann alles gelesen von Murray Rothbard, von Ludwig von Mises, von Friedrich August von Hayek, von Henry Hazlitt, aber auch Huerta de Soto, den ich schon ansprach. So, und dann ist er eben zum Ökonom der österreichischen Schule geworden. Was macht jetzt diese Schule eigentlich aus? Ja, das interessiert ja vielleicht auch die Leute. Die Neoklassik, die konzentriert sich darauf, mathematische Gleichgewichtsmodelle zu analysieren. Ja, also da steht die Mathematik und Gleichgewichtsmodelle im Vordergrund. Die österreichische Schule untersucht, wie der dynamische Marktprozess funktioniert. Angetrieben von Unternehmern aus Fleisch und Blut, die versuchen, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen durch bessere Produkte zu niedrigen Preisen zu befriedigen. Die Haupterkenntnisse sind einmal der österreichischen Schule, dass alle Güter und Dienstleistungen können im Markt bereitgestellt werden. Es braucht den Staat nicht, um irgendein Gut bereitzustellen. Das zweite Erkenntnis der österreichischen Schule ist, das Versprechen des Staates, die Menschen besser zu stellen, kann er nicht halten. Er kann das Ergebnis des Marktprozesses nicht verbessern. Ja, dazu fehlt ihm das Wissen. Ja, das wäre eine Anmaßung vom Wissen, wie Hayek das gesagt hat. Ja, die dritte Erkenntnis ist, es gibt keine Möglichkeit, den Staat in seinem Wachstum zu begrenzen. Ja, ist der Virus des Staates einmal da, dann breitet er sich aus. Also Verfassungen, Checks and Balances, das unabhängige Medien, all das kann nicht garantieren, dass der Staat immer weiter wächst. Und viertens ist der Staat letztlich auf Gewalt, auf dem Gewaltmonopol aufgebaut. Ja. Und damit kommt man ganz schnell dann eben zum sogenannten Anarchokapitalismus, also der Auffassung, dass eine Gesellschaft ohne Staat, ja, ohne staatliches Gewaltmonopol eben viel besser funktioniert und eben auch viel gerechter ist. So, jetzt habe ich die soziale Marktwirtschaft übersprungen. Das ist sozusagen.
Nein, Professor Vagus, vielleicht kurze Frage, da kommen wir zur sozialen Marktwirtschaft, um einfach jetzt hier ein Land hervorzuheben, wo österreichische Schule eingeführt wurde, beziehungsweise die Prinzipien am ehesten umgesetzt wurden. Haben Sie ein Land in den letzten Jahrzehnten?
Also einzelne Prinzipien sind immer, also immer, wo es in Richtung Freiheit geht oder mehr Eigenverantwortung, weniger staatliche Eingriffe, geht es in die Richtung natürlich der Auffassung, es kann alles besser ohne Staat bereitgestellt werden. Ja, und da gibt es radikale Reformen. Da gab es Ludwig Erhard in Deutschland, da gab es Balcerowicz in Polen, der nach der Wende da liberalisiert hat. Und da gibt es jetzt Javier Milei, der natürlich auch in die Richtung geht, aber man ist natürlich noch sehr weit weg von einer staatlosen Gesellschaft. Ne? Er sagt ja auch, er ist philosophischer Anarchokapitalist. Das heißt, aus der Theorie her ist es klar, dass alles besser ohne Staat bereitgestellt werden kann und dass der Staat eben nicht moralisch zu rechtfertigen ist, seine Existenz. In der Praxis, sagt er aber, ist er Minimalstaatler. Was heißt das? Das heißt, dass der Staat noch Grundfunktionen übernimmt, und zwar die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit und die Rechtsprechung. Ja. Und auch von diesem Ziel ist Milei natürlich noch weit entfernt. Ja, es gibt noch einen riesigen Wohlfahrtsstaat in Argentinien, noch immer riesige Regulierungen. Ja, man ist wahrscheinlich noch nicht mal auf dem Freiheitsgrad von Deutschland angekommen, aber man kommt eben von einem sehr, sehr, sehr restriktiven Staat. So, das heißt, es gibt viele Länder, die in diese Richtung gehen. Und immer wenn es in diese Richtung geht, dann kommt es eben zu großen, ja, einige nennen es Wirtschaftswunder. Ja, aber es ist eigentlich nur die logische Konsequenz dessen, dass die Leute mehr Freiheit haben. Ja, man kann sagen, die Vereinigten Staaten 1780, das war ziemlich nah dran zum Beispiel, ja, an dieser Idee einer staatenlosen Gesellschaft.
Okay. Wenn wir jetzt soziale Marktwirtschaft in Vergleich ziehen, wo sehen Sie da die wesentlichen Unterschiede oder vielleicht auch ein paar Gemeinsamkeiten?
Ja, die soziale Marktwirtschaft wird eben auch vielfach ganz unterschiedlich interpretiert. Ja, Ludwig Erhard meinte eigentlich soziale Marktwirtschaft, das Soziale ist eigentlich überflüssig, weil die Marktwirtschaft ist immer sozial. In dem Sinne, dass sie zur gesellschaftlichen Zusammenarbeit, Kooperation führt und der Kuchen immer größer wird. Ja, es ist ja sozial, wenn Armut beseitigt wird, und das macht die Marktwirtschaft so oder so. Es wird aber oft teilweise so interpretiert, als würde das bedeuten Marktwirtschaft plus Wohlfahrtsstaat. Ja, das ist aber nicht Ludwig Erhards Gedanke dahinter gewesen. Es gibt eben die Minimalstaatler, die ich eben angesprochen habe. Dann gibt es auch noch die Neoliberalen. Die geben dem Staat dann noch eine größere Aufgabe, nämlich teilweise einen geringen Wohlfahrtsstaat. Auch, dass der Staat aufpassen muss, dass der Wettbewerb gut funktioniert, dass er Regeln setzt und so weiter. Und die Ordoliberalen, die würde ich dann, oder die sind bei den Neoliberalen dann einzuordnen. Ja, also es gibt da unterschiedliche Abstufungen von Liberalismus. Ja, die konsequentesten sind natürlich die Anarchokapitalisten, dann kommen die Minimalstaatler, dann kommen die Ordoliberalen. Ja, und dann hört es langsam auf. Ja.
Aber wie funktioniert in diesem Konstrukt zum Beispiel Ausbau der Straßen, Brücken? Wer finanziert das? Wer finanziert das an? Wie erhebt man dann die Gebühren, damit das privat wirtschaftlich funktionieren kann?
Ja, also Infrastruktur ist natürlich fatal, wenn das in den Händen des Staates ist. Ja, wir haben das gesehen beim Flughafen in Berlin. Es gibt ja da hunderte unglaubliche Beispiele, wie die Kosten dann explodieren, wie es dann auch eben indirekt zu Korruption kommt, indem Verträge dann zu überhöhten Preisen dann Aufträge vergeben werden. Wer weiß, was ist die optimale Infrastruktur? Ja, wie viele Autobahnen soll es geben? Wie viele Straßen soll es geben? Wie viele Brücken soll es geben? Ja, klar, wenn man mehr ausgibt, mehr Straßen hat, kann man weniger für Bildung ausgeben, weniger für Gesundheit. Was ist das optimale Mix? Das ist eben eine Anmaßung von Wissen zu sagen, der Staat könnte das wissen. Er kann es nicht wissen. Das kommt zu riesigen Verschwendungen. Infrastruktur wurde immer effizient, auch Straßen, privat, angeboten. Auch die ersten Eisenbahnen waren alle privat. Ja. Da private Unternehmer überlegen sich ein Projekt, ich verbinde mit einer Straße oder einer Autobahn zwei Städte und dann muss ich versuchen, die Grundstücke da zu kaufen, um die bauen zu können. Ich hole mir die Finanzierung und dann durch die Ticketpreise der Eisenbahnnutzer, dann kriege ich das wieder rein. Ja. Oder Mautstraßen. Es gibt ja Mautstraßen auch in Spanien gibt es die, in Italien gibt es die, in Frankreich gibt es die, in Chile gibt es die auch, private Mautstraßen, da braucht man auch gar nicht mehr anzuhalten, da wird über ein elektronisches Gerät, wird dann geguckt, wie viele Kilometer bist du gefahren, ja, es gibt einfach verschiedene Anbieter, ja, man kann dann eben das Abonnement für den einen Anbieter kaufen oder für den anderen nicht oder für alle und dann wird am Ende des Monats abgerechnet, wie viele Kilometer hast du da gemacht. So, das ist eigentlich so simpel, dass man sich wirklich fragen muss, wie die Leute darauf kommen können, dass der Staat dafür notwendig ist. Ja. Es gibt natürlich auch noch andere Modelle. Es gibt sicherlich auch das Prinzip der Nachbarschaft, in dem eben eine Nachbarschaftsgemeinschaft dann die Straßen baut. Ja, und die Besucher benutzen sie dann kostenlos. Oder es gibt Einkaufszentren. Ja, es gibt ja auch viele Einkaufszentren. Da gibt es ja auch Wege. Da gibt es auch Straßen. Ja, und wer bezahlt die? Natürlich das Einkaufszentrum. Die erheben dann auch keine Gebühren, dass man die Straße oder den Weg benutzt. Ja, oder die Gänge benutzt innerhalb des Einkaufszentrums, was ja überdacht ist. Da gibt es ja auch Infrastruktur, wo man sich von einem Ort zum anderen bewegt. Ja, natürlich geht das. Da muss der Staat nicht kommen und dann von dem einen Shop im Einkaufszentrum zu dem anderen eine Treppe bauen, eine Infrastruktur. Nein, das gibt es viele Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Und natürlich viel gerechter, weil es ist alles freiwillig, ja, freiwillig finanziert. Und natürlich viel effizienter, weil man natürlich über die Wirtschaftsrechnung dann feststellen kann, lohnt es sich hier diese Infrastruktur zu bauen oder führt es zu Verlusten? Wenn es zu Verlusten führt, dann ist es ja Zeichen, dass die Ressourcen besser anderweitig eingesetzt werden. Ja, wenn diese Eisenbahn zu Verlusten führt oder wenn diese Straße zum Einkaufszentrum zu Verlusten führt oder das Einkaufszentrum Verluste hat, bedeutet eben, diese Ressourcen wurden falsch eingesetzt. Die sollten woanders eingesetzt werden. Das Problem ist, dass der Staat eben nicht an Gewinn und Verlust gebunden ist, sondern dann einfach baut und dann kommt es eben zur Verschwendung von Ressourcen.
Und aus der Perspektive der sozialen Absicherung, das ist hier auch ganz anders geregelt in diesem Konstrukt, im Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft, wo das soziale Netz aufgespannt ist und durch die breiten Schulter, die dann Schwachen stützen. Wie ist das dort gelöst?
Wie gesagt, also das ist dann die Frage, wie man soziale Marktwirtschaft interpretiert. Ja, ich gehe jetzt nach Ludwig Erhard, da wäre das soziale Netz dann nicht so. Und die Marktwirtschaft ist sozial, weil sie die Armut beseitigt. Ja, also es, wie gesagt, Argentinien war eines der ersten Länder, was vollkommen auf dieses Konzept der sozialen Gerechtigkeit gesetzt hat. Ja, überall, wo es ein Bedürfnis war, gab's dann auch ein Recht. Nur das Recht muss dann finanziert werden. Ja, irgendjemand muss dafür bezahlen. Ja, und dann gibt es höhere Steuern, dann gibt es Inflation und dann kommt es zu Armut. Hat diese Sozialabsicherung in Argentinien dazu geführt, dass es keine Armut gibt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gab eine riesige Armut und gibt es immer noch in Argentinien. Dadurch, also erstmal führt diese Sozialabsicherung dazu, dass es mehr Armut gibt, ja, dass die Leute auch länger in Armut sind. Und was am ehesten die Leute aus der Armut befreit, ist eben die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Ja, der Kapitalismus bedeutet nämlich, es gibt Sparen, die Leute sparen, es wird Kapital akkumuliert, deswegen Kapitalismus. Es gibt mehr Kapitalgüter und je mehr Kapitalgüter es gibt, desto produktiver sind die Arbeiter. Ja. Ein indischer Landwirt, der zum Beispiel mit einem Pflug von Ochsen gespannt arbeitet, der kann vielleicht an einem Tag ein Hundertstel dessen pflügen, was der amerikanische Landwirt macht mit einem Traktor, mit GPS, der automatisch da sogar fährt, mit Bewässerung und Dünger, alles so viele Kapitalgüter, die der hat, ist der 100-mal produktiver und deswegen verdient er auch 100-mal mehr. Nicht, weil er 100-mal mehr arbeitet, 100 mehr Stunden mehr oder bessere Bildung hat. Nein, weil er 100 mehr Kapitalgüter hat. Das heißt, wie bekommt man die Leute aus der Arbeit? Ja, durch Sparen, dass diese Ersparnisse dann effizient investiert werden in Kapitalgüter, die dann die Arbeitsproduktivität erhöhen und damit auch die Löhne erhöhen. So, die Absicherung. Es wird natürlich immer Leute geben, die zum Beispiel gar nicht arbeiten können, ja, weil sie eine Behinderung haben oder ja einen Unfall hatten oder einfach auch so alt sind und krank sind, dass sie es nicht können. Da gibt es natürlich einmal Absicherung, die man selbst treffen kann über Versicherungen. Ja, es ist ja auch ein Instrument der Marktwirtschaft, eine Versicherung, dass die Risiken gepoolt werden für einen Unfall zum Beispiel oder eine Krankheit. Und dann gibt es auch Systeme der gegenseitigen Absicherung. Die Friendly Societies sind ganz interessant. Die gab es natürlich in Deutschland auch, aber der Begriff kommt aus dem Vereinigten Königreich. Die Friendly Societies, das waren Arbeiter im 19. Jahrhundert, die im Pub zusammengesessen haben und gesagt haben, was ist denn, wenn einer von uns einen Unfall hat oder sogar stirbt? Was passiert dann mit der Witwe und den Kindern? Und da haben sie gesagt, okay. Und die Arbeiter haben dann freiwillig gesagt, wir machen einen Pool, einen Fonds, in dem wir jede Woche von unserem Gehalt einzahlen. Und wenn dann einem von uns was passiert, dann benutzen wir den Fonds und geben das der Witwe oder den Waisen oder den Kindern. So, das ist eine Absicherung, eigentlich wie im Wohlfahrtsstaat, nur es gibt Unterschiede, ist vollkommen freiwillig. Ja, ist vollkommen freiwillig, ist nicht auf Zwang, beruht nicht auf Zwang. Und es gibt auch eine klare Verbindung und Kontrolle auch, ja, ob es da Betrug gibt. Ist jemand wirklich bedürftig? Wenn die Leute krank waren, dann kamen die zu Besuch, um zu gucken, wie es denen ging. Ja, es ist daher wird sowas wie Betrug, ja, Sozialversicherungsbetrug wird dadurch ausgeschlossen. Und dann gibt's natürlich als letzte Verteidigung, sozusagen Verteidigungslinie, gibt's natürlich die Charity, also Caritas. Ja, wie heißt das auf Deutsch?
Wohltätigkeit.
Ja, Wohltätigkeit. Genau, es gibt die Wohltätigkeit. Die Wohltätigkeit, die natürlich dann auch, wir möchten ja kein Leiden sehen. Ja, also das ist ja, also bis auf die Psychopathen, ja, und Sadisten, die freuen sich, wenn andere Menschen leiden, aber normale Menschen tun das nicht. Das heißt, es gibt eine Nachfrage da, danach, dass das Leid sich verringert. Und man sieht das eben auch, dass die Wohltätigkeit mit steigendem Wohlstand natürlich steigt. Und je kleiner der Staat ist, ja, desto größer ist auch die Wohltätigkeit. Ja. Weil heutzutage, warum sollte ich spenden, wenn ich weiß, der Sozialstaat ist ja da, ich werde so hoch besteuert, brauche ich nicht. Also zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ist die Wohltätigkeit viel höher als in Europa, wo die Wohlfahrtsstaaten eben viel weiter ausgebaut sind. Ja. Also die Absicherung, die soziale Absicherung würde dadurch passieren, dass erstmal gibt es viel weniger Armut, dann gibt es Versicherungen, dann gibt es eben diese Friendly Societies, auf Gegenseitigkeit beruhende Unterstützungsorganisationen. Und dann gibt es die private Wohltätigkeit, die entweder direkt von einer Person zur anderen geschehen kann oder über spezialisierte Mittler, wie zum Beispiel Kirchen oder ja, katholische Kirche oder evangelische Kirche oder andere wirkliche NGOs, die das dann machen können.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Aber mit anderen Worten, haben Sie gerade eben eine radikale Umkehr von dem sozialistisch geprägten Wirtschaften in Argentinien beschrieben, die als Vision bei Herrn Milei war und wo er begonnen hat, seinen Aufstieg zu gestalten mit ganz anderen radikalen, jetzt an der Wurzel parkenden Ideen in diesem Kontext. Und was mir in Ihrem Buch überrascht hat, dass vor allem die jungen Menschen dem zugeneigt waren und ohne Social Media und diese Popularität wäre vielleicht dieser Aufstieg gar nicht möglich.
Richtig, also es ist jetzt noch so, ich habe vor kurzem mal eine Umfrage gesehen, dass unter 30-Jährigen, dass da 48% ihn wählen würden. Also das sind
bei Männern noch mehr.
Ja, das also es war ja auch eben so, dass die Jungen keine Perspektive mehr hatten, ne, in Argentinien. Der Ausweg war Erisa, das ist der Name des Flughafens in Buenos Aires. Das also Auswanderung. Das war der Ausweg, der da bestand. Und es gibt eben auch dieses Video von dieser Mutter, die dann Milei dann anfleht, bitte macht, dass mein Sohn nicht auswandern muss, ja, weil er eben hier keine Perspektiven mehr hat. So, das andere ist natürlich, dass die Jungen noch nicht so in ihrer Routine gefangen sind, dass sie noch, rebellischer unterwegs sind und dass ihr Gehirn noch nicht so lange gewaschen wurde, ja, von staatlichen Medien und Bildungssystemen, dass sie noch flexibler sind, ja, als jemand, der jetzt schon, was weiß ich, 50 Jahre Tagesschau gesehen hat oder jeden Tag Tagesschau sieht und so weiter. Der ist natürlich dann inflexibler. Je älter man wird, desto inflexibler wird man natürlich ideologisch, ja. Es gibt natürlich Ausnahmen.
Wird man mit dem zunehmenden Alter wird man konservativer, ja, an den bestehenden Regeln festhaltender. Und deswegen sagt man, dass die jungen Menschen tendenziell links progressiver sind und in Argentinien ist es umgekehrt gewesen, dass man versucht hat, auch was Neues nur gegen das link progressive anzugehen. Ja.
Richtig, der Status quo, also die Jugend ist rebellisch gegen den Status quo. Der Status quo war natürlich sozialistisch, Vokismus und so weiter, mit all den absurden Blüten, die er auch treibt, ja, wo es dann ja auch jeder sehen kann, dass wenn jetzt ein Mann sagt, ein Verbrecher, er fühlt sich als Frau, kommt dann in den Frauenknast, das sind ja eben dann auch diese logischen Konsequenzen der woken Ideologie, weil sie muss da das fällt dann ja den Leuten auch auf und auch den, vor allen Dingen den Jüngeren, die ja auch dann über soziale Medien dann da den Vorteil haben, dass sie die benutzen und so, ja, an den Hauptstrommedien vorbei informiert werden. Ja, also Milei hat das auch erkannt, dass das eine Möglichkeit ist, an den Medien, die eben auch in Argentinien direkte staatliche Subventionen erhalten haben, die hat er dann sofort gestrichen, an diesen Medien vorbei direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Ja, und das haben die Jungen natürlich vor allen Dingen gemacht. Ja, kurze Memes oder kurze Videos von ihm sind dann viral gegangen und sind so verbreitet worden. Und das hat dazu geführt, dass die Jugend eben überwiegend hinter Milei steht. Und außerdem ist er natürlich auch so authentisch. Ja, Milei hat den großen Vorteil, dass er eben authentisch ist, dass er kein Politiker ist, dass er nicht diese Wortsprechblasen von sich gibt, dass er ehrlich ist, dass er genau das sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Und die Leute merken das. Ja. Und das ist ein ganz großes Plus, was er da hat.
Er hat eine sehr interessante Aussage getätigt. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Lämmer zu führen, sondern um Löwen zu wecken.
Ja, das ist, man muss sagen, dass sein Marketing natürlich schon spitze ist. Also sehr radikal, ja, deswegen, er möchte keine Lämmer führen. Er möchte den Leuten ihre Freiheit zurückgeben, die Eigenverantwortung zurückgeben. Das heißt, er möchte sie zu Löwen machen. Löwe ist natürlich als Symbol ist das jemand, ein Tier, was natürlich sehr autonom ist, seinen eigenen Willen hat und auch, ja, dessen Freiheit man nicht so einfach einschränken kann. Ja, so. Und von daher hat Milei auch erkannt, dass Symbole sehr wichtig sind. Ja, das Marketing ist sehr wichtig. Er wiederholt und Wiederholungen sind auch sehr wichtig. Viva la Libertad, carajo. Ja, was er immer wieder wiederholt. Und das ist natürlich auch inspirierend, wenn man sowas hört. Ja, ich bin nicht gekommen, um Lämmer zu führen, sondern um Löwen zu erwecken. Ja, wer möchte da nicht dabei sein?
Lieber Freiheit mit Risiko als eine ruhige Zeit als Sklave. Ja?
Genau. Es gibt natürlich immer welche, die lieber eine ruhige Zeit als Sklave haben wollen. Deswegen wählen ihn ja auch nicht 100%. Ja. Aber
wie war das überhaupt?
Es gibt da genug. Es gab genug, die ihn dann gewählt haben. Ja.
Aber wie war das überhaupt möglich? Der hatte ja keine Mehrheit gehabt. Der wurde trotzdem zum Präsidenten gewählt. Wie hat er das überhaupt gemanagt, die Themen durchzusetzen und zum Teil auch radikale Reformen und Dekrete umzusetzen?
Ja, also 56% haben ihn als Präsidenten gewählt. Ja. Problem ist, dass das Parlament, dass er da nur 15% der Abgeordneten hat und im Senat nur 10%. So, das argentinische System ist ähnlich dem US-amerikanischen. Ja, ist ein Präsidialsystem. Der Präsident hat sogar noch etwas mehr Macht als in den Vereinigten Staaten. Das heißt, er kann, Milei kann Dekrete erlassen. Und das hat nicht nur er gemacht, das haben vor ihm, haben alle Präsidenten machen das immer. Das ist gang und gäbe. Nicht in allen Bereichen, ja, geht das. Für manches braucht man eben das Parlament. Und das hat er nicht. Und deswegen hat er bis 6 Monate in seine Amtszeit hinein hat er kein einziges Gesetz durchs Parlament gebracht. Da hat er nur Notstandsdekrete, wie gesagt, nicht in allen Bereichen geht das, durchbringen können. Zum Beispiel hat er die Mietpreisbindung aufgehoben, ja, per Dekret. Ja, das ging, weil da konnte man argumentieren, es gibt einen Notstand bei Wohnungen, ja, und der wird aufgehoben, wenn man diese Mietpreisbindung aufhebt. Er hatte auch versucht, eine Arbeitsmarktreform per Dekret zu machen und zu sagen, okay, es gibt Arbeitslosigkeit, ist ein Notstand. Aber da hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, das muss durchs Parlament. Ja, also, und er sagt ja, er spielt auch nach den Regeln. Das heißt, da konnte er dann nichts machen. Da braucht er eben jetzt, im Oktober wird die Hälfte des Parlaments neu gewählt. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass er da nah an eine Mehrheit herankommt, so dass er dann auch solch wichtigen Dinge wie eine Arbeitsmarktreform durchführen kann.
Aber das bedeutet, dass wir so eine Art Midterms im Oktober haben.
Genau.
Professor Bagus, und das ist eigentlich so der erste Lackmustest für seine Beliebtheit und Popularität und ob Statistik lügt oder nicht lügt, das wird entschieden, ob man seinem Kurs folgt. Verstehe ich das richtig?
Ja, also die Bedeutung dieser Wahl ist natürlich immens, immens wichtig. Ja, also wenn er die gewinnt, dann wird das wird die Risikoprämie auf die Staatsanleihen ganz stark absinken. Ja, da werden die argentinische Börse wird explodieren und so weiter, weil davon hängt wirklich viel ab. Aber es gab schon Provinzwahlen. Ja, und die wichtigste, die bis jetzt es gab, war in der Stadt Buenos Aires. Sie müssen sich vorstellen, dass in Buenos Aires leben, ich glaube, 5 Millionen etwa Argentinier. Ja, das heißt, es gibt 47 Millionen Argentinier in ganz Argentinien, das heißt fast ein Zehntel. So, das wäre wie in Berlin, würden da 8 Millionen wohnen und da gäbe dann eine Landtagswahl in Berlin. So, und da hat er die Wahl gewonnen. Er hat 30% der Stimmen bekommen. Es war eine Hochburg seines Koalitionspartners, der Pro-Partei, diese CDU, Mitte-Rechts-Partei, hatte in der Wahl davor 45% bekommen in der Stadt Buenos Aires. Die sind runtergefallen auf 15. Milei hat 30% bekommen, ist noch vor den Linken ins Ziel gegangen, war also die meistgewählte Partei. Ich war ja auch in Buenos Aires im April und die Werbung, die sie da geschaltet hatten, war Adorni ist es Milei. Adorni war der Spitzenkandidat der Partei von Milei und also das Argument war, wenn euch Milei gefällt, Adorni ist so wie Milei, also wählt ihn. So, was natürlich uns auch zeigt, dass die Wahlkampfstrategen genau wussten oder wissen, dass Milei sehr, sehr populär ist. Ja. So, normalerweise, wenn jemand eine Schocktherapie macht, ja, denken wir als Gerhard Schröder, Hartz-IV-Reform. Was passiert dann bei der nächsten Landtagswahl?
Wird man abgestraft.
Wird abgestraft. Hier war das Gegenteil der Fall. Von daher bin ich optimistisch für den Oktober.
Der inszeniert auch einen Kulturkampf, was sehr ungewöhnlich ist in der Form, weil der Oppressor, so im klassischen Sinne, der Staat ist und dass er gegen die politische Kaste und der politische Kaste nachstehende Unternehmen den Kampf führt. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Kampfrhetorik, weil man gegen sich selbst kämpft, ja, weil er auch zu dieser Elite automatisch gehört, wenn er gewählt wird. Das ist ja ein Paradoxon in gewisser Art und Weise.
Richtig. Also der Kulturkampf ist der Kampf der besseren Ideen und Werte oder welche Ideen und Werte, welche Kultur ist notwendig, damit eine Gesellschaft blüht. Und da geht es nicht nur um ökonomische Fragen, da geht es auch um moralische Fragen. Was ist das gerechteste Wirtschaftssystem oder Gesellschaftssystem? Ja, welche Werte sollen es an einer Gesellschaft geben oder welche Institutionen sind notwendig, damit eine Gesellschaft auch gut funktioniert? Und dieses moralische Argument ist eben oft vernachlässigt worden. Und die Linken haben dann eben gesagt oder die Etatisten, okay, vielleicht ist der wilde Kapitalismus ein bisschen effizienter als der Sozialismus, aber er ist total ungerecht, dieser wilde Raubtierkapitalismus. Die Reichen werden immer reicher und der Unterschied zwischen Arm und Reich geht immer auseinander und es ist ungerecht. So, und diesen Kulturkampf haben die Linken in dem Sinne gewonnen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eben diesen Ideen anhängt oder zum Beispiel auch das Konzept der sozialen Gerechtigkeit verteidigt. Ja? Und Milei sagt ganz richtig, soziale Gerechtigkeit ist weder sozial, weil der Kuchen immer kleiner wird durch die Umverteilung. Ja, es gibt weniger Anreiz, produktiv zu sein. Das heißt, alle werden arm. Das ist nicht sozial. Und er ist nicht gerecht. Es ist eine ungleiche Behandlung vor dem Recht. Ja, wenn man von dem einen etwas mit unter Gewaltandrohung nimmt und dem anderen gibt. Ja, wenn ich mit vorgehaltener Pistole Ihnen jetzt 1.000 Euro abnehme und einen Bettler auf der Straße gebe, dann ist das nicht gerecht. Ja, das ist ungerecht. So. Also, dieses Argument, das, oder diese Argumentation, die muss man annehmen. Ja, und das hat Milei gemacht. Er hat gesagt, ich möchte eine Änderung der Werte, der Moral, eine Änderung der Mentalität in Argentinien erreichen. Und das ist sein größter Erfolg, unabhängig dessen, welche ökonomischen oder politischen Erfolge er haben wird. Ja, vielleicht scheitert er, vielleicht wird er, verliert er die Wahl im Oktober und wird nicht wiedergewählt. Dann ist er politisch gescheitert. Aber das Wichtigste, was er gemacht hat, ist, dass er die Mentalität der Argentinier geändert hat. Ja, die sehr staatsgläubig waren, die eben 80 Jahre im Peronismus gelebt haben und die jetzt jemanden gewählt haben, der gesagt hat, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem, Steuern sind Raub. Spundiger sind Parasiten. Ich möchte den Staat von innen her zerstören. Den haben sie gewählt. Er hat die Ideen ja auf den Tisch gebracht. Ja. Nicht nur in Argentinien, sondern weltweit, weil weltweit spricht man über Javier Milei und seine Ideen und was Argentinien macht. Ja, Argentinien, das war vorher aus europäischer Sicht, hat sich da keiner für interessiert. Oder aus der Sicht der USA, oder keiner. So. Und jetzt ist er auf der Weltbühne, bringt diese Ideen auf die Bühne, übergibt Elon Musk eine Kettensäge, ja, ganz offiziell. Begriffe wie Anarchokapitalismus, Libertarismus sind auf einmal salonfähig. Und was Sie da angesprochen haben, ist in meinen Augen essentiell, nämlich sein Kampf gegen die Kaste oder das politische Establishment, ja, die Politkaste, politische Klasse, politische Establishment. Denn es gibt in, und das ist ja wieder ein Teil dieser Gerechtigkeitsdiskussion, es gibt in unserer Gesellschaft eine Unterdrückung. Das ist nicht die Unterdrückung, die die Linken oder die Etatisten sagen. Die sagen nämlich, die Kapitalisten unterdrücken die Arbeiter oder die Unternehmer unterdrücken die Arbeiter oder die Männer, die alten weißen Männer unterdrücken die Frauen. Oder die Heteros unterdrücken die Homosexuellen, oder die Weißen unterdrücken die Schwarzen oder die Einwanderer, oder der Mensch unterdrückt, beutet die Natur aus. Das sind alles künstliche Konflikte, die in einer liberalen Gesellschaft nicht existieren, weil es eine Gleichheit vor dem Gesetz gibt. Ja, alle haben die gleichen Rechte. Da werden Konflikte künstlich geschürt. Warum? Zum einen, damit man sagen kann, okay, die Armen unterdrückten, denen muss ja jemand zur Hilfe kommen. Wer kann das sein? Ja, der Staat. Und was braucht der Staat, um denen zur Hilfe zu kommen? Ja, da braucht er mehr Macht, da braucht mehr Steuern. Ja, bingo, ich bin ja hier einer der Etatisten, lebe vom Staat, wenn der Staat mehr Macht hat. Super. Und zum anderen lenkt er von dem wahren Konflikt ab. Und der wahre Konflikt ist natürlich zwischen denen, die mit Hilfe des Staates andere unterdrücken. Das sind die Nettosteuerempfänger, die auf Kosten der Nettosteuerzahler leben. Das ist die, ja, das politische Establishment. Dazu gehören nicht nur die Politiker, dazu gehören auch die Bürokraten. Dazu gehören auch Unternehmer, die Staatsaufträge bekommen, Subventionen bekommen, die ganze Asylindustrie in Deutschland oder die erneuerbare Energienindustrie oder wetterabhängige Energieindustrie, ja, dazu gehören auch staatliche Medien, ja, dazu gehören auch die staatlich finanzierten NGOs, ja, die gehören auch dazu, die leben auch davon, ja, da sind ja auch viele Verwandte von Politikern untergebracht, ja, dazu gehören die privilegierten Gewerkschaften, ja. Dazu gehören auch die Intellektuellen, die in staatlichen Universitäten sitzen und vom Staat finanziert werden, auch durch Projekte. So, und die haben alle ein gemeinsames Interesse, mehr Geld zu bekommen, sich des staatlichen Gewaltapparats zu bedienen dabei, also über Steuern. Und die leben auf Kosten der Nettosteuerzahler, der hart arbeitenden, braven Bevölkerung. So, diesen Konflikt gibt es. Und den muss man sichtbar machen. Man muss die Leute, die jetzt unterdrückt werden, ja, das sind ja die ausgebeutet werden. Das sind die besteuerten Arbeiter und Unternehmer. So, die werden ausgebeutet, aber die müssen sich dieser Situation erst bewusst werden. Ja, Karl Marx nannte das Klassenbewusstsein. Ja, ja. Marx hatte die Ausbeutungstheorie falsch, aber in einem liegt er richtig. Ne, dass man, wenn die Leute sich nicht dessen bewusst sind, dann wird sich nichts ändern. Und Milei hat es geschafft, dass die Argentinier oder zumindest ein Teil der Argentinier das jetzt so klar sehen. Es gibt die Politkaste. Er hat immer gesagt, wir werden die Staatsausgaben einschränken, wir werden das Defizit beseitigen und wer darunter leiden muss, wird die Politkaste sein, nicht die hart arbeitenden Argentinier. Ja, und der hat diesen Gegensatz zwischen politischem Establishment und dem Rest der Bevölkerung eben herausgestellt und offenbar gemacht und eben dieses Bewusstsein da geschaffen.
Deswegen ist auch diese Schocktherapie ist bis jetzt quasi nicht an seine Popularität so stark eingeschlagen. Was macht er mit seinem Gehalt, Herr Professor Bagus, als Politiker?
Er ist erst Abgeordneter geworden. Ja, und als Abgeordneter kann man Nebenjobs haben. Als er Abgeordneter geworden ist im Parlament, da hat er dann gesagt, ich möchte das gestohlene Geld nicht haben. Er wollte es erst zurückgeben, aber es ging nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann verlose ich das. Ja, das war die Idee seiner Schwester, Carina. Und jeden Monat wurde die Abgeordnetendiät dann verlost. Das hat ihm natürlich eine enorme Glaubwürdigkeit auch gegeben. 2 Millionen Argentinier hatten sich dann die Datenbank eingetragen, in der dann jeden Monat das verlost wurde. Und das ist natürlich auch konsequent, wenn man sagt, ja, die Politiker leben auf Kosten parasitär der Restbevölkerung. Das heißt, wenn ich ins Parlament gehe, Politiker werde, die Diät, die möchte ich nicht haben. So, jetzt als Parlament, als Präsident hat er es nicht aufgegeben. Was er aufgegeben hat, ist die Rentenansprüche, ja, die Pensionsansprüche. Ja, in Deutschland sind die ja auch sehr hoch, in Argentinien sind die auch sehr hoch. Das heißt, wenn er nicht mehr Präsident ist, wird er kein Geld mehr vom Staat bekommen. Er sagt, er habe jetzt fixe Kosten, zum Beispiel Hundefutter und so weiter, weil er Hunde hat und so weiter, hat er fixe Kosten und deswegen kann er das sein Präsidentschaftsgehalt jetzt nicht aufgeben, weil er auch keine Nebeneinkünfte haben kann. Ja, als Abgeordneter da konnte er eben noch Vorträge halten und so weiter, aber als Präsident, da kann er keine anderen Einnahmequellen haben. Ja, aber wie gesagt, bevor er Präsident wurde, hat er es verlost und nachher hat er freiwillig auf seine Rentenansprüche verzichtet. Weil dann kann er wieder Vorträge halten, dann kann er wieder Einnahmen erzielen. Das ist auch, was er danach machen möchte. Er möchte dann zurück in die Pampa oder er möchte aufs Land ziehen, ja, und dann ab und zu dann Vorträge halten. So stellt er sich
vor. Wenn er jetzt Erfolg hat, dann wird er pro Vortrag so viel Geld bekommen, ich glaube, da kann er getrost auf alle Rentenansprüche der zukünftigen Generationen verzichten. Herr Professor Bagus, vielleicht kommen wir zu seinem Wirken in der Politik bzw. in der Wirtschaft und seinen Reformen. Da hat er ein sehr gutes Team, glaube ich, um sich herum mit den Sturzenegger, wenn ich mich nicht irre, der auch Schweizer Wurzel hat, soweit ich weiß. Und die ziehen das jetzt wirklich in Modus der Schocktherapie das radikal durch. Ja. Sie schaffen ja 2 Gesetze, glaube ich, oder regulatorische Anweisungen pro Tag ab und so weiter. Vielleicht berichten Sie, was man da jetzt in den letzten 100 Tagen geschafft hat und wo man vielleicht heute steht. Da gibt es auch viel Kritik. Da können wir auch darüber sprechen, um nicht nur positive Seiten darzustellen, weil so eine Schocktherapie auch gewissen Schmerz mit sich bringt. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja.
Also für die Politkaste sicherlich. Ne? Es gibt da viele Behörden, die geschlossen wurden, ja, die, oder Institute, staatliche Institute, die einfach dazu fungierten, um Jobs für Politiker, Familien und Freunde zu schaffen. So, die werden geschlossen, ja, okay, die müssen jetzt leiden. Staatsbedienstete, 50.000 haben ihren Job verloren, die müssen erst wieder einen neuen Job finden. Natürlich schmerzt das. Ja, also viele Subventionen sind gestrichen worden und das bedeutet natürlich immer, dass es da auch welche gibt, die das Geld jetzt nicht mehr erhalten. Insgesamt 30% wurden die Staatsausgaben
verringert. Er hat auch Infrastrukturprojekte gestoppt. Ja,
er hat alle Infrastrukturprojekte aufs Eis gelegt. Ein Grund dafür ist eben, dass das in Argentinien vor allen Dingen auch benutzt wurde für Korruption. Ja, also man hat dann einen befreundeten Bauunternehmer, hat man dann für das Doppelte vom Marktpreis hat man dann das Projekt gegeben, ja, und der hat dann Koffergeld dann im Gegenzug dann dem Politiker vermacht, ja, so lief das.
Nicht nur in Argentinien.
Ja, nicht nur in Argentinien, vielleicht da besonders ausgeprägt, das kann ich nicht abschätzen, auf jeden Fall, das da hat er das alles auf Eis gelegt. Er hat dann gesagt, wenn private Unternehmer das Infrastrukturprojekt machen wollen, können sie es gerne machen. Ja, da gibt es jetzt, glaube ich, auch die ersten schon privaten Autobahnen, die da in Planung sind. Zu der Deregulierung ist das natürlich weltweit einmalig gewesen. Pionier, ein eigenes Deregulierungsministerium, ja, unter der Leitung von Federico Sturzenegger, das ein Jahr lang, und das eine Jahr ist bald, jetzt bald vorbei, die Macht hat, Regulierungen nicht in allen Bereichen, in bestimmten Bereichen abzuschaffen, ja, ohne nochmal das Parlament befragen zu müssen. Ja, also die können einfach die Regulierung nehmen und abschaffen oder vereinfachen. 2,5 pro Tag werden da abgeschafft, ja, oder 2.500 sind da schon mit Strukturreformen wurden da schon gemacht. Und ja, das ist natürlich etwas, was Freiräume eröffnet für Unternehmen, für Unternehmer, wo sie vorher nicht reingehen konnten. Das ist auch etwas, was Kosten senkt, ja, durch irgendwelche Nachweispflichten oder Genehmigungen, die man einholen musste. Ja, das fällt alles weg und das verringert natürlich die Kosten. Das eröffnet vor allen Dingen auch langfristig ein Wachstumspotenzial. Ja, natürlich leiden auch, das könnte man vielleicht auch noch sagen, es leiden natürlich auch welche, die abgeschirmt waren vom Wettbewerb. Ja, er hat ja auch den Außenhandel geöffnet. Ja, Importsteuern gesenkt. Ja, das heißt, seit Perón hatte eigentlich Argentinien das Konzept der Importsubstitution. Das heißt, die Idee war, Industriegüter nicht mehr zu importieren, sondern selbst im Land herzustellen. Wie kann ich das machen? Indem ich mich protektionistisch durch Zölle abschotte. So, wenn Milei das jetzt aufhebt, sukzessive, dann werden natürlich einige Unternehmen im Industriebereich verschwinden bzw. schrumpfen. Ja, die müssen sich entweder anpassen oder sie werden dann verschwinden. Und natürlich, wenn dann Arbeiter da in diesen Industriebetrieben deswegen entlassen werden, ihren Job verlieren, natürlich schmerzt das, natürlich ist das Leiden. Ja, natürlich ist das denn die negative Seite dessen. Man muss sich dann halt vor Augen führen, dass gleichzeitig bedeutet das, dass eben die Leute dann, die Konsumenten profitieren, weil sie können jetzt billig aus dem Ausland importieren, haben deswegen mehr Geld auch übrig und können deswegen anderswo Arbeitsplätze schaffen. Da, wo Argentinien besonders produktiv ist und der Sektor, der besonders produktiv war oder ist, das ist der Landwirtschaftssektor eben auch, die besonders hoch besteuert worden sind und die jetzt weniger stark besteuert werden oder benachteiligt werden auch durch diese ja, Abschottung, protektionistische Abschottung. Das heißt, da können jetzt die Arbeitsplätze entstehen. Und im Endeffekt wird natürlich dann Wohlstand geschaffen werden, weil es natürlich nicht produktiv ist, wenn man in wohlstandszerstörenden Industriebetrieben da Produkte produziert und in anderen, wo man Wohlstand hätte schaffen können, dann nichts macht. So, das heißt, insgesamt steigt die Produktivität natürlich, aber natürlich in der Anpassung, im Anpassungsprozess gibt es dann natürlich immer Härten. Das ist klar.
Und wenn ich jetzt die wesentlichen Faktoren, das ist, glaube ich, Haushaltsdefizit eliminiert, das ist, glaube ich, das erste Mal seit Jahrzehnten in Argentinien, dass sie jetzt einen Budgetüberschuss erreichen. Der hat jetzt im letzten Quartal auch das erste Mal, glaube ich, Wachstum ausgewiesen, auch wenn da jetzt statistisch einige gute Voraussetzungen im letzten Quartal war, aber der Ausblick ist sehr positiv. Ja, dann gibt es Inflationsfortschritte, dass die wirklich eingebrochen ist, um meistens 70-80%. Und dass der Ausblick auch von, sagen wir, IWF und Co. sehr positiv ist. Jetzt ist die Frage, in der breiten Bevölkerung, da gibt es ja auch unterschiedliche Stimmen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe ChatGPT gebeten, Research auf Argentinisch durchzuführen und durch die argentinische Presse zu gehen in den letzten 6 Monaten. Und das ist ein total diversifiziertes Bild entstanden, dass, ich habe, wenn ich das richtig vor Augen habe, 35% befürworten ihn, 30% sind neutral und so rund 30% sind dagegen. Das heißt, die Minderheit ist dagegen, kann man so formulieren. Und viele warten einfach ab, was noch auf die zukommt. Das ist ja alles auch relativ teuer geworden für viele Menschen. Und Rentner gehen auf die Straße und die Queeren gehen auf die Straße. Das ist ein buntes Treiben ist jetzt aktuell im Lande zu spüren, aus der Presse heraus, Professor Bagus.
Ja, also die wirtschaftlichen Daten sind natürlich sehr gut. Die monatliche Inflationsrate, die zu seinem Amtsantritt im ersten Monat noch bei 25% lag, die ist jetzt im Mai auf 1,5% gefallen im Monat. Das ist immer noch hoch für deutsche Verhältnisse, aber der Rückgang ist natürlich
verhältnismäßig, ja,
enorm. Ja, es gibt einen Haushaltsüberschuss, der dadurch zustande kam, dass er eben die Staatsausgaben 30% innerhalb kürzester Zeit gesenkt hat. Die Schocktherapie, wie gesagt, in der Wahl von Buenos Aires hat es ihm keine Stimmen gekostet, ganz im Gegenteil. Er hat das ja vorher angekündigt, dass er das machen würde und warum er das machen würde und warum es notwendig ist. So, das Wirtschaftswachstum, Argentinien war in einer Rezession, als er an die Macht kam. Die beschleunigte sich dann noch bis April und seitdem geht's aufwärts. Im Dezember lag die wirtschaftliche Aktivität schon 6% über dem Vorjahresniveau. Und jetzt haben wir im zweiten Quartal 2025, da liegt die Wirtschaft schon 7,6% über dem Vorjahresniveau. Und die Aussichten, wie gesagt, IWF 5%, 5,5% Wachstum für dieses Jahr. Also das sieht alles sehr, sehr positiv aus. Natürlich wird es immer Leute geben, die mit den freiheitlichen Ideen nichts anfangen können. Die ganzen Peronisten, die in der Politik waren, die von der Politik gelebt haben, ihre ganzen Familien da politisch abgesichert haben auf Kosten der hart arbeitenden Argentinier, die wollen natürlich nicht weg von den Trögen der Macht und die werden immer gegen Milei sein. Die werden auch gerne auf die Demonstrationen gehen. Die haben auch Geld, um Hooligans dafür zu engagieren, damit sie dahin gehen. Ja, so eine Minderheit, die wird es immer geben. Bei den Zeitungen, wie gesagt, die Journalisten, da gab es früher eine staatliche Subvention für alle Zeitungen. So, die hat Milei gestrichen. Hat er sich da Freunde bei den Journalisten gemacht? Wahrscheinlich nicht so sehr. Das heißt, es gibt viele Journalisten, die dagegen ihn sind. Es gibt auch gewisse Medienportale, sage ich mal, die unter Einfluss von gewissen politischen Strömungen stehen. Ja, also die kriegen da Geld, die ihm natürlich nicht freundlich gesinnt sind. Von daher überrascht das nicht. Ja, also was sie da gefunden haben, dass da viele negative Berichte, oder was heißt, es gibt eine Minderheit von negativen Berichten, aber dass es die gibt, das kann nicht überraschen, das kann gar nicht anders sein. Wie gesagt, wir werden dann, die Wahrheit wird dann gesprochen im Oktober. Das wird wirklich der große Test landesweit sein. Ja, inwieweit die Ergebnisse dann, die wirtschaftlichen Ergebnisse, die man in den makroökonomischen Daten eben sieht, dann auch da auch ankommen. Ja, und ja, wie weit die Argentinier erkannt haben, dass sie jetzt auf einem Wachstumspfad sind, der langfristig auch stabil ist. Ja, weil vorher waren sie auf dem Weg in den Abgrund, ja, mit einer Staatsverschuldung, Staatsdefizit von 15% des Bruttoinlandsprodukts, Staatsverschuldung von 100%. So, das ging so nicht weiter. Das wäre gegen die Wand gefahren. Jetzt sind sie nicht nur auf einem Wachstumsprozess. Dieser Wachstumspfad ist auch nachhaltig, ja. So, und wenn das bei der Bevölkerung ankommt, dann wird sich das auch bei der Wahl zeigen.
Und was ich mit großem Interesse beobachtet hatte, als die statistischen Indikatoren alle negativ waren, vor allem am Anfang seiner politische Tätigkeit, ja, wo Armutsquote dann auf über 50% gesprungen ist und so weiter, wurde das auch in deutschen Medien extrem stark gestresst. Aktuell hört man sehr wenig aus Argentinien. Ich weiß nicht, ob Sie diese Beobachtung auch machen. Vielleicht, weil die Zahlen in die andere Richtung zeigen. Jetzt hört man, dass die Statistik höchstwahrscheinlich kein realistisches Bild liefert. Ja.
Ja, also als die Armutsquote zunächst hochging, da passt die Statistik natürlich, da wurde die nicht in Frage gestellt. Der Leiter des argentinischen Statistischen Bundesamtes ist immer noch der gleiche. Der ist auch seit der Zeit vor Milei noch da. Man muss dazu sagen, dass die Armutsquote zu Beginn auch hochgegangen ist, weil er Preise freigegeben hat. Dadurch ist der Warenkorb teurer geworden und dadurch ist die Armutsquote dann gestiegen. Nur die vorher nicht freigegebenen Preise hatten eben bewirkt, dass die Regale leer waren. Ja, zu diesen künstlich begrenzten Preisen hat es sich nicht gelohnt, die Güter herzustellen und anzubieten. Das heißt, die Regale waren leer, aber da war ein niedriger Preis im Warenkorb, ein tiefer Preis. So, dann wurden die Preise freigegeben, die stiegen, die Regale wurden wieder voll. Die Armutsquote ging statistisch deswegen hoch, aber wirklich ärmer ist man ja nicht, wenn man jetzt gestern vor einem leeren Regal stand und heute steht man vor einem Regal, das voll ist, aber mit einem hohen Preis. Ne? Was eigentlich passiert ist, ist die schon vorher bestehende Armut wurde erst offensichtlich gemacht. So. Und dann fiel eben die Armutsquote vor allen Dingen durch den Rückgang der Inflation, die ja vor allen Dingen auch die Ärmsten der Ärmsten trifft, ja, und durch das Wachstum, was dann begann im April, Mai letzten Jahres, ging die Armutsquote zurück und natürlich interessierte das die linken Medien dann auch in Deutschland nicht mehr, weil das passt nicht ins Narrativ. Es passt ihnen nicht ins Narrativ, dass jemand liberale, libertäre Reformen macht und dann geht nicht nur die Inflation zurück, sondern die Armut geht auch zurück. Das passt auch den keynesianischen Ökonomen nicht in ihr Weltbild. Die sagen ja, der Staat muss mehr ausgeben. Wenn der Staat weniger ausgibt, ja, dann sinkt die aggregierte Nachfrage. Dann kommt es zur Wirtschaftskrise, dann gibt es keine Nachfrage mehr bei den Unternehmen. Die entlassen Arbeiter, die fragen dann nichts mehr nach. Es kommt zu einer kumulativen Krise. Ja, die Staatsausgaben wurden 30% gekürzt. Was ist das Ergebnis? Es kommt zum großen Wachstum, weil eben diese Ressourcen jetzt in der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen. Und da neue Projekte begonnen werden. Das heißt, alle, die davon leben, dass der vom Staat leben und von diesen keynesianischen Ideen, staatlichen, etatistischen Ideen leben, die wollen natürlich nicht, dass Milei Erfolg hat. Hat er jetzt Erfolg? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder verschweige ich das oder ich sage, die ganzen Zahlen sind gelogen, ja, sind getürkt. Ja, jetzt passen die Statistiken nicht mehr. Vorher passten sie mir in meinem Weltbild, aber jetzt eben nicht mehr. Von daher ist das nicht überraschend, dass in den Hauptstrommedien eben ja versucht wird, seine Erfolge kleinzureden und ihn eben auch als ultra, was weiß ich, Rechten darzustellen. Ja.
Aber das ist schon ein Unterschied, vielleicht kurz so Liberale versus Libertär und versus jetzt, sagen wir, Orban in Europa. Das kann man schon sehr klar abstufen. Ja, das ist ja kein, er ist ja kein Rechtspopulist, auch wenn er jetzt radikale Ansichten verfolgt.
Ja, er ist natürlich ein Liberaler. Er sagt, es gibt Gleichheit vor dem Recht und jeder kann sein Leben so führen, wie er möchte. Er schon gegen Abtreibung. Ja.
Diese konservative Werte vertritt er auch sehr stark. Ja, das ist ja eine interessante Konstellation eigentlich.
Ja, er sieht das eben, dass das Leben mit der Befruchtung beginnt und deswegen ist der bezeichnete Abtreibung als Mord. Und ja, also er ist liberal-libertär, ja. Das heißt, er möchte den Einfluss des Staates so weit wie möglich zurückschieben aus dem Leben der Menschen, dass die frei entscheiden können. Und dann können die eben, dann können die so zusammenleben miteinander, wie sie das eben wollen. Rechtspopulist ist ja, die Frage ist, wie man Populist definiert. Wenn man Populist definiert, dass jemand einfache Lösungen anbietet und lügt und das den Himmel verspricht, dann sicherlich nicht, weil er hat ja genau das Gegenteil gemacht. Er hat unbequeme Wahrheiten gesagt. Er hat gesagt, Argentinien ist am Ende und erst wird es hart werden. Wir werden erst leiden müssen. Ja, also er hat nicht gesagt, nee, das wird ein Rosenweg. Er hat genau gesagt, was er macht. Er hat nicht gelogen. Er hat genau das gesagt, was er auch gemacht hat. und erklärt, dass das auch am Anfang wehtun würde. Ja. Wenn man Populist jetzt anders definiert, in dem Sinne, dass es jemand, der gegen das Establishment ist, ja, der die Interessen der allgemeinen, hart arbeitenden Bevölkerung verteidigt, gegen die Elite, ja, die Politik, Bürokraten, Technokraten, Experten, mediale Elite, dann könnte man sagen, er ist ein Rechtspopulist. Das ist übrigens die Definition, die Murray Rothbard benutzt hat. Der hat übrigens gesagt, die Linken, die sind keine Populisten mehr. Ja, die haben sich schon verbunden mit dem Establishment. Die sind das Establishment. Es gibt keine linken Populisten mehr. Ja, ja. Also ja, natürlich, es gibt große Unterschiede zwischen ihm und Orban und Trump. Natürlich, das sind alles keine Libertären und auch keine Anhänger der österreichischen Schule. Trump hat keine Ahnung von Ökonomie zum Beispiel. Trump hat auch keine Prinzipien. Milei ist wirklich in die Politik gegangen. Ja, das ist meine persönliche Auffassung, seitdem ich ihn kenne. Er ist in die Politik gegangen aus Prinzipien, ja, um die Ideen der Freiheit zu verbreiten. Er ist nicht interessiert an Ruhm, an Macht oder Geld. Ihm geht es um die Idee. Ja, und das ist bei Trump nicht der Fall.
Wenn man jetzt Spanien nimmt, sie sind in Spanien und ich glaube, sie haben einen Lehrstuhl für österreichische Schule. Das ist eine der wenigen Lehrstühle weltweit, aber nicht der einzige. Und Spanien ist ja nicht unbedingt kapitalistisch freiheitlich geprägt, jetzt im klassischen Sinne, wie man das sich so vorstellt. Das ist auch, hat leichte sozialistische Züge, wenn ich das weiß. Wieso ausgerechnet in Madrid findet man diesen Lehrstuhl und so aktiv noch dazu, Professor Bagus?
Ja, das ist ein Zufall auch der Geschichte. Wahrscheinlich, dass mein Doktorvater, der Professor Huerta de Soto, der auch online seine Vorlesungen hat und diese Vorlesung hat Milei dann auch entdeckt 2014 und ist dadurch erst richtig so konvertiert geworden der österreichischen Schule. So, Huerta de Soto, der hat eben hier so eine kleine Brückenkopf, sage ich mal, installiert und hat schon seit Jahrzehnten hat er die Samen gesät. Und manchmal gehen dann Samen auf an Stellen, wo man es nicht erwartet hat. Und das ist jetzt in Argentinien der Fall gewesen. Ja, in Spanien selbst noch nicht, wobei, also jetzt politisch nicht, aber es gibt natürlich schon eine breite liberal-libertäre Bewegung in Spanien. Ja,
beobachten Sie Argentinien aktuell, die Spanier?
Oder ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist liegt ja kulturell und sprachlich sehr nah dran. Es gab eine Umfrage letztes Jahr, wenn man den Präsidenten direkt wählen würde in Spanien und die Auswahl wäre Pedro Sanchez, der aktuelle Präsident, und Milei. Da hätte die Mehrheit dann für Milei entschieden. Ja, also es gibt viele Thinktanks, es gibt viele Podcaster, es gibt viele auch Medien, ja, Radiosender, Fernsehsender, die in dieser Richtung unterwegs sind. Es fehlt noch jemand natürlich, der auch so, ja, charismatisch ist und bereit ist, in die Politik zu gehen, weil, ja, man opfert sich ja dann auch dabei, wenn man in die Politik geht. Ja, alle Sputzkampagnen wurden ja auch gegen Milei gefahren und werden noch gefahren. Da macht man sich ja keine große Freude mit.
Kann ich nachvollziehen, Professor Bagus, das ist, ich bin sehr gespannt, wie Oktober läuft und vor allem, ob er die Chance bekommt, 3-4 Jahre zu wirken, weil wir machen ja sehr, sehr viel Turnaround und Transformationen, ja, Transformationsprojekte in Unternehmen und wissen, wie schwierig es ist, ein Unternehmen aus einer Krisenphase herauszulotsen. Und das, was er jetzt hier auf jeden Fall in den ersten 1,5 Jahren gezeigt hat, für so ein komplexes Gebilde, wie ein Staat oder wie ein Land, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich hoffe, dass er mehr Zeit bekommt, das zu zeigen, weil das an sich ist das größte kapitalistische Experiment der letzten Jahrzehnte und Dekaden. Und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Zum Abschluss jedes Gesprächs, Professor Bagus, stellen wir allen Gästen 3 Fragen, würde ich Ihnen gerne auch stellen. Vielleicht die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung in Ihrem Leben gesorgt hat? Es muss nicht ein Fachbuch sein, es kann alles sein.
Na,
auch Kinderbuch.
Ja, spontan fällt mir das Buch Die Ethik der Freiheit von Murray Rothbard ein.
Okay, okay. Klar. Die zweite Frage, was würden Sie einem 20-jährigen Philipp empfehlen können, wenn Sie die Chance hätten, ihm eine SMS zu schicken mit einem Ratschlag?
Ei. Das ist eine Frage, das ist eine gute Frage. Also mir selbst jetzt oder irgendeinem?
Ja, oder sagen wir, der jungen Menschen von heute.
Ja, den jungen Menschen von heute, ja. Weiß nicht, ja. Ja. Benutzt euren Verstand. Ja.
Okay, okay. Die dritte abschließende, vielleicht ein Tick anspruchsvollere Frage, Herr Professor Bagus, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ah, was ist der Sinn des Lebens? Ja, Sinn des Lebens ist für mich Gott. Ja.
Klar. Ich danke Ihnen herzlich, Professor Bagus. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in 2-3 Jahren die Folge wiederholen und nach dem Zwischenfazit das nächste Fazit ziehen und schauen, welche Wirkung das auf die westliche Hemisphäre hatte, dieses Experiment. Drücken die Daumen, dass möglichst wenig Arme auf der Welt gibt und vor allem in Argentinien. Ich danke Ihnen herzlich für ein tolles Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Michailo. Hat Spaß gemacht.
Danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.